Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir frecherweise mal meine liebe Freundin und Mitarbeiterin Verena in den Podcast geholt. Verena ist selbst auch Schlafberaterin und hat auch zwei Kinder und kennt sich mindestens genauso gut aus wie ich, was das Thema Baby- und Kleinkindschlaf anbelangt. Hallo Verena.
Hallo liebe Kathi.
Und ich habe dich heute in die Folge eingeladen, weil zum einen würde ich es cool finden, wenn du jetzt öfter mit mir hier dein Wissen zum Besten gibst und zum anderen finde ich, also zumindest die eine Folge, die wir übrigens auch gemacht haben, das ist Folge 2 oder 3 von diesem Podcast, die kam sehr gut an. Deswegen dachte ich, die Leute wollen dich öfter hören und das machen wir jetzt auch.
Genau, und ich freue mich sehr darüber, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, ich habe ja 2, 3 Fakten über dich genannt, aber wenn du magst und jemand noch gar nicht weiß, wer ist Verena, dann darfst du auch noch mal ganz kurz was über dich sagen.
Ja, total gerne. Also, wie ihr jetzt wisst, ich bin Verena, Mama auch von 2 Kindern. Und inzwischen seit, ich glaube, 3 Jahren jetzt Schlafberaterin. Und jetzt seit dieses Jahr Januar festes Mitglied im Child Sleep Team, worüber ich mich sehr freue. Genau. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Schlafen. Genau.
Und du bist gut ausgelastet. Also ich bin so, so froh, dass auch so viele bei dir die Schlafberatung buchen, weil der Grund, warum ich dich ja zu mir ins Team geholt habe, ist, dass ich ja offensichtlich alleine nicht mehr die Anfragen abfangen kann. Und dann natürlich auch zu sagen, man gibt die an jemanden ab, dem man vertraut. Und der es einfach perfekt handelt, das ist dann echt nicht einfach. Und da bin ich froh, dass ich dich gefunden habe, weil es läuft einfach.
Ja, das ja auch schon seit über einem Jahr, ne? Wir machen das ja schon, das ganze letzte Jahr haben wir das ja auch schon gemacht, nur auf einer anderen Basis sozusagen.
Genau.
Genau.
Und wir kennen uns jetzt einfach auch schon sehr lange gefühlt.
Naja, genau seit dem Zeitpunkt, als Schlaf mich belastet hat, ne? Dann warst du ja unser Schlafcoach. Ja,
einfach
und
nur
das
cool.
Ist 2020 gewesen, ist einfach schon richtig lange her.
Das ist richtig lange her, genau.
Ja,
ja und Verena und ich, wir haben uns heute überlegt, dass ich sie einfach mal so frage aus ihrer Sicht, was sind so die absoluten Schlaf-No-Gos? Heute mal kurz und knackig für euch. Was sollte man auf jeden Fall nicht machen, wenn man guten Baby- oder Kleinkindschlaf haben will? Und Verena hat sich auch Gedanken gemacht und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit Nummer 1. Verena, was ist deiner Meinung nach, worauf sollte man achten und was sollte man auf gar keinen Fall machen?
Auf keinen Fall sollte man machen, es gibt ja verschiedene Punkte, aber was auf jeden Fall da, glaube ich, sehr intensiv reinspielt, sind grundsätzlich fehlende Routinen oder vielleicht auch nicht vorhandene Routinen rund um den Schlaf. Sprich, das Kind, das Baby, gar nicht erkennen kann, was vielleicht passiert, bevor ich ins Bett gehe. Mhm. Also, dass da keine Verknüpfung, also erstmal Routinen, ne, meint im Grunde Abläufe, die dem Baby oder dem Kleinkind klar signalisieren, dass es immer das, bevor ich gleich ins Bett gehe oder bevor ich dann final in der nächsten Stunde ins Bett gehe.
Ja, hast du da so eine Idealvorstellung, wie der Ablauf sein sollte? Oder sagst du, das ist eigentlich egal, es muss zur Familie passen?
Zweiteres. Also okay. Ich würde sagen, erstmal ist es egal, es muss zur Familie passen, aber das wäre ja zu leicht, wenn man jetzt sagt, im Grunde ist es egal, weil ich glaube, so egal ist es nämlich nicht. Ich glaube, es sollte in jedem Fall schon auch gewisse Bausteine enthalten. Wenn wir jetzt beim Abendschlaf sind, sollte zum Beispiel das Abendessen nicht unmittelbar vor dem Schlafen stattfinden. Da gibt es schon auch Richtlinien oder
Empfehlungen.
Empfehlungen, die es gut wären, wenn man die einhalten würde. Ne?
Wann würdest du das denn zum Beispiel ansetzen? Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn ich jetzt gerade Hörerin wäre, ja, würde ich sagen, ja, aber wann soll ich denn das Essen anbieten?
Ja, genau. Spätestens eine Stunde, also wenn wir sagen, 18 Uhr wäre Zielschlafenszeit, dann wäre es gut, wenn das Abendbrot oder wenn das Abendessen auf 18, 18:15 also beendet wäre. Sprich, wie lang, und dann ist es ja individuell, wie lange ist die Familie? Ne, ja. Eine Familie sitzt 10 Minuten am Tisch, weil es wirklich super schnell ist, und die andere aber eher eine halbe Stunde.
Also du meinst 18 Uhr Schlafenszeit und um 17.15 Uhr müssen sie mit Essen fertig sein.
Genau, weil danach folgt ja noch, genau, also sprich spätestens idealerweise, aber was ist schon ideal, ne?
Was ist, sagt schon
man
ideal?
Eine Stunde vor Zielschlafenszeit sollte das Abendessen oder darf das Abendessen beendet sein. Wenn das aber 45 Minuten sind und es passt gut für diese Familie, ist das auch in Ordnung.
Ja, und also wir haben bei uns zum Beispiel zu Hause, wir brauchen abends unfassbar lange. Mittlerweile erst. Ist klar, die sind alle auch älter, aber da hört halt auch keiner mehr auf uns. Das heißt, dafür geht dann richtig viel Zeit. Da sind die dann, selbstverständlich liegen wir dann bestimmt schon bei 90 Minuten drüber oder so, bis es endlich mal klappt. Aber ich denke, wenn ein Kind ganz klein ist. Ich glaube, es ist auch gut, dass du das gesagt hast mit dem Essen, weil oft ist es auch so, ich habe es auch oft in Beratungen erlebt, dass die Eltern das Essen halt anbieten, wenn man es so kennt. Und das Kind ist schon total müde und würde am Tisch fast einschlafen. Und deswegen ist es sich wichtig, sich bewusst zu machen darüber, was haben wir eigentlich für Abläufe und wie viel Wert legen wir auf gelernte Uhrzeiten, ungeachtet dessen, wann das Kind vielleicht eigentlich jetzt fast schon einpennt. Also es ist, denke ich, wichtig. Und wie du gesagt hast, du meintest ja lieber so, wie es zur Familie passt, mit den Routinen und Abläufen. Hast du da trotzdem so eine Dauer im Kopf, von der du sagst, es sollte jetzt trotzdem nicht irgendwie 20 Minuten dauern, oder darf das 20 Minuten dauern?
Das Essen oder die Routine?
Die Routine, also das, was man macht, bevor man sein Kind in den Schlaf bringt.
Ich sag immer, oder für mich ist die Routine, die letzte Stunde sollte die Routine sein, bevor Zielschlafenszeit ist. Also das ist für mich immer so der Wert sozusagen, also 60 bis 90 Minuten vor Zielschlafenszeit, und da kommt es eben ja darauf an, wie individuell lange braucht jede Familie für die einzelnen Dinge, sollten die Routine, oder darf man als Routine bezeichnen, so, genau. Ja. Und da starten würde ich die persönlich, oder das ist auch etwas, das, was mir damals in meinem Coaching extrem klar geworden ist, es gab keine Routinen, und wie wichtig Routinen sind, wie viel Sicherheit und Halt die eben geben. Und das ist ja das dahinter, worauf man abzielt, ne? Dass ein Kind sich auch darauf einstellen kann und dass es eben aber nicht 10 Minuten vor Zielschlafenszeit aus allem rausgerissen wird, sondern dass auch ein Kind die Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen. Und meine ideale Routine wäre, man isst zu Abend, spielt danach vielleicht noch was oder auch ein Kind, was vielleicht jetzt hier nochmal ein bisschen eine Mini-Tobezeit von 10 Minuten braucht, ist natürlich sinnvoll, die dann vielleicht entweder vor oder nach dem Abendessen zu haben. Und danach kann man zum Beispiel ins Bad gehen, sich schick machen oder eben an den Ort, an dem man immer ist. Da läuft vielleicht immer dieselbe Spiel oder immer dieselbe Musik im Hintergrund, wenn es jetzt zum Beispiel besonders kleine Kinder sind. Das kommt natürlich auch aufs Alter an, von welchem Alter reden wir hier, ne? Das muss ja immer wieder neu angepasst werden. Und das ist aber einfach alles nicht zu holperig, also zu holperig oder zu rumpelig oder zu ungeplant fürs Kind ist. Ich merke das auch bei unserem zweiten Kind. Es ist sehr wichtig, dass wir machen sie schick und danach gehen wir ins Zimmer und danach werden Bücher gelesen. Dann spielen wir jetzt zum Beispiel seit ein paar Monaten immer noch mal maximal 3 Runden Uno. Und dann machen wir das Licht aus, kuscheln und machen das Hörspiel an. Also da wird sehr minutiös darauf geachtet, dass diese Abfolge immer gleich ist, weil das einfach so viel Sicherheit gibt.
Und ich glaube auch gerade bei Kindern, die sich, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die gern außerhalb des Rahmens tanzen, da gibt es ja auch willensstärkere Kinder. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie davon profitieren, wenn man da ein bisschen die Grenzen bietet.
Ja, ne? Also wir haben ja auch jemanden, sehr willensstarken, und das endet in einem Tobsuchtsanfall, wenn das abweicht, dann kommt das Kind einfach nicht damit klar, was ich total verstehen kann, Weil wenn es immer so ist und auf einmal ist es anders, das birgt halt auch irgendwie, sie wird unsicher, glaube ich, dadurch. Und
wie du gesagt hast, Sicherheit. Halt. Ja, total, total wichtig. Ja, ich muss mich da, glaube ich, auch selbst wieder so ein bisschen disziplinieren, wo ich dir gerade zuhöre. Weil bei uns ist zurzeit wirklich sehr, sehr, sehr laut, auch abends und chaotisch. Und es gibt ja auch so Kinder, die müssen noch mal toben, wie du gesagt hast. Mhm. Und da habe ich auch zwei. Und das ist nicht immer einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja.
Ist es auch überhaupt nicht. Aber ich merke, sobald der Rahmen, bei uns ist es nämlich auch, ich merke, sobald unser Rahmen wie auseinanderfließt, ne? Mhm. Wird es kompliziert. Dann haben wir, dann gibt es Gezanke, dann gibt es Diskussionen darüber, wo wir jetzt die Zähne putzen zum Beispiel, ob wir die überhaupt putzen. Und das, wann immer wir da, ich will gar nicht sagen nachlässig sind, aber irgendwie würde es das ganz gut beschreiben, dann wird es kompliziert für alle, weil das ja auch das Elternteil dann stresst, ne? Weil auch die Eltern wollen ja dann irgendwann ihren planbaren Feierabend haben sozusagen. Und das ist, danach kommt ja auch oft gar kein Feierabend. Aber genau, und deshalb finde ich Routinen einfach wichtig, weil die auch den Eltern die entsprechende Sicherheit bieten. Nicht nur den Kindern oder Babys.
Und dann kann ich noch einen Tipp geben, den ihr nicht machen solltet. Das mache ich nämlich oft. Ich habe das große Bedürfnis, alles sauber zu machen, bevor jeder ans Bett geht, weil ich mir immer denke, bis alle schlafen, muss ich es ja danach machen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Und oft ist es mir auch schon passiert, dass ich dann so viel Wert auf Details gelegt habe, dass in der Zeit die Kinder halt auch nicht wussten, ja, was ist jetzt los? Dann machen die halt irgendwas und dann wird es richtig wild. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man dann vielleicht doch nochmal sagt, komm, ich mache später. Jetzt sind die Kinder wirklich bettfällig oder bettreif, bettmüde. Und jetzt fange ich lieber mal an, die Schlafroutine oder die Abendroutine einzuleiten, statt jetzt noch meine eigene Putzroutine zu vollenden. Ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, der das passiert.
Ich bin genauso.
Aber ja, manchmal ist es halt wirklich so, dass ich da mich verliere, weil ich noch denke, ich muss das noch machen und das noch. Und auf einmal, oh Gott, warum ist es eigentlich überall so laut? Und dann, die wussten halt doch gar nicht, was wird von ihnen jetzt erwartet. Ja, in der Zeit haben sie halt 1000 andere kleine Unfälle provoziert oder Quatsch gemacht. Das ist dann halt einfach so. Ich glaube, da muss man echt im Zeitrahmen bleiben. Vielleicht sollte ich das auch noch mal die nächsten Tage mir überlegen, ob ich mich verbessern kann. Ja.
Ich glaube, das können wir ständig und stetig, können wir uns alle, da kann sich, glaube ich, jeder nicht von frei sprechen. Genau das, was du gerade sagst, ich räume den Tisch ab und ich wisch den ab und ich räume die Spülmaschine. Also ich mache das auch alles noch und mein Mann sagt dann ganz oft, Verena, jetzt geh doch mal mit ihr hoch, weil das Nächste ist, wenn ich das nämlich genauso mache, wie du sagst, ich mache erstmal es wieder so, dass ich mich wohlfühle sozusagen, dann komme ich hoch ins Kinderzimmer und finde sie bei einem ganz tollen Rollenspiel vor. Mein nächster Plan ist aber jetzt, theoretisch das zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zu unterbrechen wäre ja irgendwie noch nett, aber das quasi zu beenden. Und da ist keine Bereitschaft von Kindern dann da.
Genau, die verstehen das dann nicht. Mhm. Nö. Und oft ist es bei mir zum Beispiel auch so, weil wir haben ja einfach dann drei Kinderzimmer, die bespielt aussehen. Und ich gibt dann auch Tage, wo ich dann sage, also jetzt räumen wir aber kurz nochmal auf, bevor wir ins Bett gehen. Und das ist dann nochmal ein To-Do für die, wo ich sage, ach Mist, wieso habe ich es jetzt überhaupt so weit kommen lassen, dass sie nochmal alles ausgeräumt haben? Das einfach nur als Tipp am Rande, nochmal die eigenen Prioritäten hinterfragen, vielleicht auch mal ein Stück weit loslassen, es fällt mir auch nicht immer leicht, und sich fragen, welche Routine ist für uns die richtige. Und was ich noch sagen kann, man sollte auch nicht zu lange Routinen haben. Ich habe schon oft Eltern erlebt, die bei 4 Monate alten Babys einen 10-Punkte-Plan abarbeiten und noch ein Buch vorlesen, was gut gemeint ist, aber für mich zu viel Eindrücke für dieses kleine Baby, das eigentlich schon sehr, sehr schnell müde ist. Also ja, vielleicht auch die Länge dieser Liste nochmal hinterfragen. Was gehört jetzt wirklich hier rein und was hilft uns?
Tatsächlich finde ich auch 90 Minuten wäre für mich urlange. Also eine Stunde, finde ich, ist mein persönliches, aber da ist ja jede Familie anders. Und genau wie du sagst, es muss altersentsprechend sein. Bei einem 4 Monate alten Kind, da fängt man theoretisch ja erst ganz, ganz langsam an, die zu etablieren.
Genau.
Im Sinne von, ne, so ganz so Mini-Kleinigkeiten, wo wir tatsächlich direkt, wo ich in den nächsten Punkt theoretisch gehen könnte, weil du es gerade gesagt hast, die werden sehr, sehr, sehr schnell müde. Und das ist genau mein, wäre jetzt mein nächstes.
Dein nächster Punkt? Ja. Sehr gerne.
Ja.
Schieß los.
Genau.
Achtung, jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Falls du deinem Kind gerne dabei helfen würdest, die Schlafzyklen zu verbinden, dann könnte der Vom Bambino genau das Richtige für euch sein. Was ist denn der Vom Bambino? Der Vom Bambino ist der erste geschlossene Babyschlafsack, der ein geborgenes Gefühl mit voller Bewegungsfreiheit vereint. Damit schläft dein Kind wie im Mutterleib. Hände und Füße sind in einer Hülle und somit der natürlichen Umgebung der Fruchtblase nachempfunden. Gleichzeitig ist der Stoff sehr dehnbar und ermöglicht für dein Kind volle Bewegungsfreiheit. Gerade auch für Kinder, die schon auf die Entdeckungsreise gehen wollen. Die Ärmel an den Händen lassen sich umschlagen und so kannst du entweder Kratzen und Haare ziehen verhindern, wenn du sagst, mein Kind kratzt mich sehr stark oder auch bei mir gerne mal. Oder du lässt die Ärmel geöffnet, wenn dein Kind das lieber hat und ihr damit zum Beispiel kein Problem habt. Du kannst von Größe XS bis XXL alles erwerben. Im Onlineshop gibt es eine Kaufberatung auch. Und außerdem gibt es verschiedene Talkstärken, sodass du sowohl für Frühling als auch Sommer oder Winter oder Herbst die richtige Stoffdicke kaufen kannst und somit auch so ein bisschen steuern kannst, dass es deinem Kind nicht zu warm oder zu kalt wird. Uns persönlich hat der Wombi, wie ich ihn immer nenne, wunderbar zu besserem Schlaf verholfen und vielen anderen Familien auch, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es euch den Schlaf verbessert, weil ich einfach sehe, dass das sichere Nest noch nicht so etabliert ist und die Familien waren immer sehr, sehr zufrieden. Derzeit gibt es eine tolle Aktion und die heißt Kaufe 3, zahle 2. Das heißt, du kannst nicht nur für den jetzigen Moment, sondern auch für die kommende Saison dein Kind ausstatten. Das heißt also bei dieser Aktion, wenn du 3 Schlafsäcke im Warenkorb hast, erhältst du den günstigsten kostenlos. Der Code lautet SCHEIETSLEEP 3 für 2 kleingeschrieben, SCHEIETSLEEP wie der Schlaf, Kinderschlaf. Und ich packe dir den Code auf jeden Fall auch in die Shownotes, falls du es jetzt nicht ganz verstanden hast. Und die Aktion ist gültig ab heute. Heute haben wir den 19.04.2024 und die Aktion wird laufen bis Dienstag, dem 30.04.2024. Ich hoffe, dass du ja die Erfahrung machen kannst, dass der Wombi euch den Schlaf verbessert. Ich kann es dir von Herzen nur empfehlen. Wenn du auch nochmal genauer schauen willst, wie der aussieht, packe ich dir auch die Website von Wombi in die Shownotes und du kannst gerne auf meinem Profil auf Instagram auf scheidslieb.katharina-schmidt mal in meinen Highlight-Rabattcodes gucken und da zeige ich ihn auch ganz genau und erkläre nochmal alles. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Shoppen und noch einen tollen Tag und Werbung Ende.
Cortisol, also sprich Übermüdung.
Mhm. Also du sagst, Cortisol ist schlecht und Cortisol macht müde, höre ich jetzt raus. Wie kann man das denn verhindern?
Indem wir Schlafangebote zur richtigen Zeit machen und eben nicht erst zu spät machen, weil wenn wir jetzt, bleiben wir bei sehr kleinen Kindern, das merke ich immer wieder, dass das Schlafangebot zum falschen Zeitpunkt gemacht worden ist und sobald das Schlafangebot zum falschen Zeitpunkt gemacht worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Übermüdung eben gegeben, dass das Kind zum Beispiel gar nicht einschläft und dann wissen wir oder ganz viel weint, ne?
Ja.
Weint, korreguliert werden muss, weil das Schlafangebot übersehen worden ist, meinetwegen. Was aber ja dann im Umkehrschluss bedeutet, dass das Schlafangebot all das entsprechend zu spät war. Und dann produziert der Körper eben das Stresshormon Cortisol.
Ja.
Das wird dann ausgeschüttet und das Cortisol hat dann wiederum negative Auswirkungen oder kann die haben oder sehr wahrscheinlich auf die Nacht. Ja. Unter anderem auf die Nacht, ne? Oder auf den Abend. Am Abend kann das Kind nicht einschlafen. Es ist unfassbar unruhig in der ganzen Nacht. Wacht bis zu, bei uns waren es glaube ich 15 Mal auf. Jede Nacht hat Wachphasen in der Nacht. Merkt man dann ganz gut, wenn man ein Schlafprotokoll geführt hat. Man wüsste jetzt altersentsprechende Schlafzeiten. Und mein Kind ist jetzt immer wieder nachts wach über einen längeren Zeitraum. Man ist sich aber ganz sicher, es liegt jetzt nicht an einer kognitiven Weiterentwicklung, also einer vielleicht neu erlernten Fähigkeit, sondern oder einer Entwicklung, sondern mein Kind will schlafen, kann es aber einfach nicht. Das ist häufig auch Cortisol oder auch sehr, sehr frühes, unausgeschlafenes Erwachen am Morgen.
Absolut. Gut, dass du das erwähnst. Das mit dem Cortisol ist ja wirklich ein großes, weites Feld. Und was in diesen Zeiten passiert, in denen eure Kinder aufgrund von Cortisol so schlafen, wie Verena es eben beschrieben hat, ist dann, dass sich in der Zeit eben Assoziationen am stärksten bilden, weil die Kinder versuchen dann natürlich auch, sich zu regulieren und gewöhnen sich dann an diese Dinge, die greifbar sind. Und das ist dann manchmal gar nicht so leicht für uns, also dieses, zum Beispiel nächtliches Dauernuckeln auseinanderzuhalten zwischen, wo ist da das Bedürfnis da und wo wird das benutzt, um diesen Schlaf, vielleicht dieses Schlafdefizit oder diese Cortisolspitzen abzufedern. Ja. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, deswegen, wir haben ja auch körpereigenes Cortisol, das wird ja auch gebildet in regelmäßigen Abständen über den Tag verteilt. Ich denke bei Kindern auch, in anderen Dosierungen. Und irgendwann ist man ja morgens auch mal wach. Ich glaube, so eine Stunde nach dem Aufstehen, dann geht es schon los, dass man dann doch so ein bisschen in die Gänge kommt. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es bei Kindern eigentlich schade ist, wenn die dauernd Cortisolüberschüsse haben, weil deren Körper gezwungen wird, weiterzumachen, obwohl er eigentlich müde ist.
Ganz genau.
Und das ist ein mieser Zustand, weil Cortisol lässt uns ja einfach nur weitermachen. Also durchhalten. Und das muss nicht sein.
Genau, deshalb eben kann man dem nur aus dem Weg gehen, wenn man das Schlafangebot, ich meine, bei uns ist der erste Tag Schlaf sowieso entscheidend, ne? Und da merke ich ganz häufig in den Beratungen, dass vor Sorge, dass der Abend zu früh stattfinden könnte, ne? Also vor zu einer, die Sorge oft dahinter ist, dass es der Abend zu früh beginnt, dann wacht das Kind ja automatisch am nächsten Morgen wieder früh auf. Also es ist ja ganz oft das, was da bei mir in den Beratungen dahinter steckt. Genau, aber das bedingt, also wir begünstigen das damit, wenn wir unsere Kinder bis in Anführungsstrichen länger wach halten. Ja. Ne? Einfach mal eine halbe Stunde. Und das kann, eine halbe Stunde kann, ich sag jetzt mal, weil wir ja, ne, oft schaffen Kinder im 9. Lebensmonat ja morgens die 2 Stunden dann ganz souverän, aber viel länger eben auch nicht.
Ja.
So, dass das Schlafangebot so gemacht werden soll, dass das Kind auf 2 Stunden oder nach 2 Stunden wach sein wieder schlafen kann. Das klingt super kurz, das ist natürlich auch nicht lange. Da ist nicht viel Zeit, um irgendwie noch groß einkaufen zu gehen oder ich weiß nicht, was zu machen.
Da kann man fast nichts erledigen.
Na, im Grunde steht man auf und hat sich vielleicht irgendwie die Zähne geputzt, die Haare gekämmt und angezogen, gefühlt, ne, in dem Alter. Und dann ist man aber ja auch schon wieder im nächsten Schlafangebot.
Und das ist auch super schwer, falls man schon größere Kinder nebenher hat, die man vielleicht in den Kindergarten dann bringen muss oder so. Das wird richtig, richtig. Also da einen Rhythmus für das Jüngste reinzubekommen oder ein rechtzeitiges Schlafangebot, ich verstehe das komplett, dass es schwierig ist. Also, aber die müssen dann halt mitlaufen. Das ist einfach so.
Ja.
Das ist dann nicht genau, einfach. Da hat man dann noch mehr Chaos, als man will.
Das sowieso, aber ich finde, dann wird es besonders kompliziert, so war es bei uns auch. Der zweite Tagschlaf fiel bei uns zum Beispiel immer ins Auto, was aus vielen Gründen nicht ideal ist. Und nichtsdestotrotz war das, was für uns dann tatsächlich da noch am besten gepasst hat, obwohl es, ne, gegen so viele andere Dinge spricht. Aber tatsächlich kann ich empfehlen, das habe ich damals, selbst wenn ich nie Schlafberaterin geworden wäre, für mich und auch an jeden weitergegeben, altersentsprechende Wachzeiten, natürlich davor gibt es noch Signale und auch davor gibt es Feinzeichen, diese zu beachten. Und dass man das als Priorität sozusagen sieht, wenn man denn einen guten Schlaf haben möchte. Und das ist ja ein Baustein in diesem ganzen Konstrukt. Die anderen Sachen sind auch wichtig, wobei das, finde ich, ein Hauptbaustein oder ein Hauptteil sozusagen ist. Und trotzdem könnte man jetzt noch schlechte oder hat man noch schlechte Nächte, aber das ist was ich jedem immer ans Herz lege, da nicht bewusst länger zu ziehen, sondern.
Und wenn ich dich noch mal eins fragen darf dazu, wenn du jetzt mal so prozentual überlegst, wenn alle Beratungen so 100% sind, wie viel Prozent von all deinen Beratungen haben ein ungünstiges Schlafverhalten aufgrund von Cortisol? Was schätzt du?
Intuitiv die Hälfte.
Krass, oder?
Also wenn nicht sogar mehr, ne? Aber ich würde sagen, mal locker. Also sagen wir, es ist vielleicht nicht Cortisol, sagen wir einfach falsches Zeitfenster, mehr als die Hälfte.
Ja, Ich hatte heute auch eine Beratung und hatte genau das Gleiche heute in der Beratung aufgedeckt. Und es ist manchmal auch nicht so leicht, das den Familien dann so zu sagen, weil man muss ihnen ja quasi sagen, so wie ihr es jetzt macht, passt es nicht. Und das ist auch keine Botschaft, die kann man nicht perfekt rüberbringen. Ich finde es auch immer nicht leicht, das richtig zu sagen. Man will ja irgendwie auch empathisch und achtsam miteinander sprechen, aber ja.
Tatsächlich ist das auch etwas, das ich ganz häufig habe, ganz traurige Mamas, die sich jetzt doch mal bestätigt fühlen darin, es falsch zu machen.
Oh Gott, das soll nicht so sein.
Nein, und das sage ich dann auch immer, das ist so ein Quatsch, weil du hast überhaupt, oder ihr, du oder ihr, egal mit wem ich dann eben telefoniere, du machst doch gar nichts falsch, du machst alles nach bestem Wissen und Gewissen, also nach, ja, und das ist, die machen gar nichts, weil sie wissen es einfach nur nicht besser. Und wenn man das jetzt ganz bewusst machen würde, wenn man jetzt sagt, ja, ich weiß, du bist eigentlich nach 2 Stunden todesmüde, ich lasse dich aber 6 auf, macht ja auch keiner, ne? Dann kann man sich vielleicht fragen, ist das so empfehlenswert, möchte ich das nochmal machen? Aber unsere Mamas und unsere Familien und Papas, die machen nichts falsch, sie wissen es einfach nicht besser. Und,
absolut.
Und dafür sind wir eben da, um das einmal aufzudecken, aber eben ohne den Zeigefinger zu erheben, weil ich bin ja nicht diejenige, die darüber urteilt, sondern vielmehr, ich bin dankbar, dass ich, oder ich denke du genauso, dass wir anderen Familien einfach helfen dürfen und sagen dürfen, guck mal, da kann man was optimieren, aber nicht, weil du es besonders schlecht gemacht hast oder falsch, sondern weil du es einfach nicht besser wusstest oder weil dir vielleicht jemand gesagt hat, dass der Kinderarzt zum Beispiel, wir sind keine Ärzte, wir wissen, also können uns nicht gegen eine Empfehlung vom Kinderarzt irgendwie stellen. Wobei ich das beim Schlaf schon auch je nachdem tun würde, weil wir es vielleicht besser oder andere Erfahrungen gemacht haben.
Mhm, da gebe ich dir recht. Okay, ja. Jetzt habe ich gedacht, jetzt frage ich dich noch ein allerletztes Mal nach einem letzten Tipp oder was sollte man nicht tun. Hast du denn da noch als dritten Hinweis was für die HörerInnen, worauf sie achten müssen, damit der Schlaf gut klappt?
Ja, was ich auch häufig merke, dass der Schlafort nicht passt oder vielleicht auch nicht mehr passt und optimiert werden darf.
Magst du das mal konkreter erklären?
Ja, zum Beispiel, ich biete den Tagschlaf immer im Auto an, weil das irgendwie vielleicht klappt, aber die daraus resultiert, dass ich das zum Beispiel mit etwas verbinde, wie zum Beispiel einem Einkauf oder und da ist die Gefahr, da muss ich, kann ich mein Kind ja nicht im Auto stehen lassen, also muss ich es vielleicht aus dem Maxi-Cosi mit rausholen. Und das ist einfach, ne, wenn wir uns jetzt vorstellen, das Auto für sich kann schon noch auch ein Ort sein, wenn ich das aber jetzt auch vielleicht noch verändere, weil ich jetzt zum Beispiel das andere Kind in die Kita bringe dabei. Und dann wird mein Kind immer wach, aber ist nie ausgeschlafen. Dann spricht das im Grunde für sich, dass das nicht passt. Jetzt ist das vielleicht der Familie geschuldet oder der Situation. Dann kann man aber trotzdem überlegen, wie man das umgestalten kann. Könnte man das Kind in die Trage packen? Oder aber die Voraussetzungen sind einfach sind ganz anders und ich mache den Tagschlaf immer im Wohnzimmer, könnte aber auch einfach ins Schlafzimmer gehen. Also so ganz oft ist es so, dass die Familien sich bei mir bedanken, weil ich so viel Klarheit da reingebracht habe. Als würde ich quasi wie so eine Art Spiegelfunktion haben. Voll und dass gut. Viele Eltern, das habe ich heute gehört, gestern, dass es einfach nochmal diese eigene Klarheit, weil man bei sich zu Hause manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wie zum Beispiel, ne, wenn jetzt man alleine mit dem Kind zu Hause ist und es schläft am Abend oder in der Nacht ganz toll im Bett schon, aber der Tagschlaf zum Beispiel ist nie im Bett. Und dann frage ich, wieso denn nicht? Und dann kommt ganz oft, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Könnte ich ja eigentlich auch machen. Ja. Oder vielleicht auch wieder eine Sorge, ja, hat mal nicht geklappt. Und trotzdem empfehle ich dann immer wieder, das erneut zu versuchen, zum Beispiel den Ort dahin zu verlagern, wo es für die Familie auch in der Summe, also nicht nur für einen von beiden, für Mama oder Kind oder für Papa und Kind oder für Familie und Kind, dass es für alle irgendwie passt.
Ja,
absolut. Wo wäre es denn ideal und wo würde ich es mir denn auch wünschen zum Beispiel? Und wie kann ich da vielleicht hinkommen?
Gibt es einen Schlafort, den du absolut, von dem du abrätst?
Kinderwagen finde ich irgendwann sehr schwierig.
Ich finde Federwiege schwierig, wenn die Kinder mobil werden.
Federwiege darf man im Grunde, finde ich, nicht mehr empfehlen, ne, sobald sie sich drehen können. Das ist auch das Erste, was ich in den Beratungen immer abfrage. Ist das noch sicher?
Ne? Ja, ich verurteile niemanden, der das benutzt. Ich habe wirklich ganz viele Familien, die das richtig, richtig lange nutzen. Sage ich aber auch mal mit leichtem Bauchweh, ab jetzt ist weg. Wenn das Kind zu alt ist. Also das darf man euch als HörerInnen gar nicht sagen. Wenn ihr wüsstet, wie viele große, große Kinder noch in die Federwiege gelegt werden, einfach nur aus der Panik heraus, dass das Kind sonst nicht schläft, das ist wirklich unglaublich. Also wir haben uns das zum Beispiel nie gekauft, weil es auch einfach teuer ist. Aber wahrscheinlich gerät man da schnell in die Abhängigkeit von der Federwiege, wenn man damit einmal anfängt.
Ich muss sagen, ich kannte das Gott sei Dank nicht. Tatsächlich, als ich damals das Schlafcoaching, ich hätte die 100 pro gehabt.
Ja, sonst. Ich glaube, ich hätte gehabt. Wenn sie nicht so teuer gewesen wäre. Gott sei Dank nicht.
Ja, und es ist so, dass ich habe auch ganz viele Kinder, sowohl in den Beratungen auch, als auch in den Coachings, die verbringen ihre Nächte da drin. Ja. Ich hatte sogar mal ein Kind, was die ganze Nacht in so einer Wippe verbracht hat, in einer Babybjörnwippe. Hatte ich sogar nicht nur einmal.
Okay.
Und das war, wir reden jetzt von über einem Jahr alte Kinder.
Krass. Mhm. Also ich habe immer schon schlechtes Gewissen gehabt, wenn mein Kind in so einem Babysitz aus dem Auto länger lag. Also passiert ja, schläft im Auto ein, du trägst die Schale vorsichtig ins Haus oder in die Wohnung, stellst sie ab und denkst, jetzt lasse ich es aber wenigstens noch schlafen, weil Kinder wecken ist auch so eine Sache. Der Kinderarzt hat aber auch immer schon gemahnt, für den Rücken ist das jetzt nicht optimal, also wenn es geht, vermeiden. Da dachte ich dann immer schon, oh, der kleine Rücken, wann bist du wach?
Ja, aber ich verstehe halt auch jeden und deswegen urteilen ja ne, ganz klar sowieso nicht. Ich verstehe jeden, der die auch die Federwiege als bestes Beispiel, ich würde die auch nicht nutzen. Spätestens im Grunde ist ja auch die Empfehlung ab dem Drehen. Nichtsdestotrotz sorgen die Eltern ja dafür, dass sie weiterhin sicher ist, weil sie eben dabei sind. Oder ich glaube, in manchen kann man auch die Kinder irgendwie anschnallen. Habe ich mal gehört, ich weiß es nicht, ich habe keine.
Kann man, glaube ich, ja. Mhm.
Also ich glaube, wir beide gehen immer davon aus, dass unsere Eltern 100% die Sicherheit also einen Haken daran gemacht haben. Und es ist, und nichtsdestotrotz verstehe ich die Mama total, die es für sich nutzt. Zum Beispiel auch hin und wieder habe ich Zwillingsberatungen. Ich kann verstehen, dass ein Kind in der Federwiege liegt und ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Einfach weil, dann ist es ja noch schwieriger. Aber ja, falscher Ort, denke ich, sind das zumindest langfristig gesehen Orte, die nicht gut sind.
Ja, so jetzt haben wir, glaube ich, auch recht einiges genannt. Ja. Also jetzt haben wir auch schon ein halbes Stündchen. Also wer uns jetzt bisher gefolgt ist, hat hoffentlich einiges mitnehmen können, wie man den Schlaf verbessern kann oder worauf man achten kann. Vielen lieben Dank, Verena, dass du dir Zeit genommen hast, dein Wissen mitzugeben. Und wenn das hier gefallen hat, lasst uns das gerne wissen, schreibt uns, weil dann machen wir das öfter. Oder?
Ganz genau, ich total gerne. Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Und wer jetzt noch dran ist, vergesst bitte auch nicht, uns eine sehr gute Bewertung zu geben auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Das ist ja mittlerweile Audible, Spotify, Podimo, Apple Podcast. Man findet ja auch den Schaltsleep Podcast, wenn man einfach bei Google nur das eingibt in die Suchleiste, dann erscheint das auch irgendwo. Und ja, eine sehr gute Bewertung hilft uns weiter gefunden zu werden. Und auf jeden Fall Podcast abonnieren, damit keine Folge mehr verpasst wird. Ist sowieso ganz wichtig. Und ja, in diesem Sinne, Verena, Dankeschön. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.